Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es begrüßt Sie zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ganz herzlich, Ihre Sabine Böhler. Heute sprechen wir über das Prinzip von Saat und Ernte und Erlebnissen, die unser Leben prägen. Meine Gäste sind die christlichen Lebensberater, das Ehepaar Dirk und Christa Löhling. Die Löhlings, sie sind sehr gefragte Referenten und Ausbildungsleiter. Daher freue ich mich besonders, dass sie uns zugesagt haben für diese Kurzreihe in der Lebenshilfe. Ein neues Herz will ich euch geben. Das ist auch der Titel ihres Buches, wo es um Seelsorgekrieg geht. Christa und Dirk Löhling, sie sind Mitbegründer der christlichen Organisation Team F, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Eltern und Familien beizustehen und zu fördern, zu unterstützen, zu stärken. Und das ist ja heute wichtiger denn je. Und heute leiten die Löhlings bei Team F die Akademie, die Schule für Gebetsseelsorge. Die gibt es seit 2006, also auch schon wieder seit über 10 Jahren. Und das Team F, die Team F Akademie bildet Fachreferenten aus, also Berater und Seelsorge im Bereich Familie, Erziehung, Ehevorbereitung und Ehe. Die geistliche Heimat der Löhlings ist die Freikirche. Sie sind mir jetzt telefonisch zugeschaltet aus Lüdenscheid im Sauerland. Schönen guten Morgen, Frau Löhling.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Löhling, auch an Sie ein herzliches Grüß Gott. Guten Morgen.
Ja, Grüß Gott, ne, sagt man bei Ihnen.
Ja, genau, in Hessen oder nein, in genau, das ist jetzt ein freudscher Versprecher, weil ich ja gebürtige Hessin bin. Aber bei uns in Bayern sagt man Grüß Gott, genau. Oder auch unter Christenmenschen, ne? Ist ein schöner Gruß.
Ja, ist doch eigentlich schön, ne?
Ja, könnte man sich doch auch bundesweit angewöhnen. Ja, jeder Bauer und Kleingärtner weiß ja, dass eine gute Ernte von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Man braucht erstmal Samen, aus dem dann Pflanzen oder sogar Bäume gezogen werden. Und dann wird eine gute Erde mit den richtigen Nährstoffen gebraucht oder eben die richtige Erde, weil manche Bäume haben ganz oder Pflanzen haben auch ganz karge Erde, damit die Pflanze wachsen kann. Und dann braucht es natürlich Wasser und Sonne. Ja, und ist dann der richtige Zeitpunkt gekommen, das wissen wir alle, dann kommt die Ernte. Entweder haben wir es beobachtet oder wissen es aus eigener Erfahrung. Ja, und jetzt ist die Frage, wie ist das bei uns Menschen? Was bestimmt unser Leben und was bestimmt auch eine gute Ernte? Von was ist sie alles abhängig und was versteht man überhaupt unter einer guten Ernte? Und was kann ich selbst dazu beitragen? Vielleicht erinnern Sie sich so an den Brief von Paulus an die Galater, da schreibt er ja ganz prägnant, was der Mensch sät, wird er ernten. Und wir möchten diese Aussage heute auf unsere Leben übertragen, auf das Leben. Was wurde hineingesät in der Kindheit, im Erwachsenenalter, also in unser Herz? War da viel Lob, Anerkennung, Wertschätzung oder waren da viele Streit, Konflikte, Probleme, einfach Situationen, die entmutigend auf mich, auf das Leben gewirkt haben, auf das, was ich heute fühle und denke. Vielen Menschen sagt man ja nach, dass sie oder spüren, da ist viel Groll in mir, eine Wut in mir, vielleicht sogar Verbitterung. Genau, und dann ist so die Frage, wie ist das Verhältnis auch zu meinen Mitmenschen? Wie zeigt sich, was ich so erlebt habe? Sind meine Beziehungen offen, unbelastet? Oder fühle ich mich oftmals nicht recht akzeptiert und verstanden? Fühle ich mich gar verurteilt bis hin zur Ablehnung? Und wo könnten da die Wurzeln liegen, dass ich so denke, wie ich nun mal denke? Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber oftmals sagen Freunde oder Menschen, denen man sich anvertraut, die sagen dann, na, so wie du die Situation wahrgenommen hast, so war sie gar nicht. Also heute geht es um das Prinzip von Saat und Ernte und Erlebnissen, die unser Leben prägen. Ich habe es eben anklingen lassen, Herr Löhling, Saat und Ernte, das Prinzip, das ist auch nur Naturgesetz. Das heißt, es gilt im Positiven wie im Negativen. Wie kann dieses Prinzip auf unser Leben angewandt werden? Und vielleicht erklären Sie es auch noch mal mit Ihren Worten, das Prinzip.
Zur biblischen Zeit, als das geschrieben wurde, haben die Leute ja Bilder benutzt, um geistliche Zusammenhänge deutlich zu machen. Das waren Bilder aus dem Umfeld der Menschen, mit denen die damals zu tun hatten. Jesus war unterwegs, zu Fuß unterwegs, und das war ja eigentlich eine Agrargesellschaft, und da hat er viele Bilder genommen aus diesem ganzen Bereich. Dieses jetzt mit Saat und Ernte, was Sie gerade schon erwähnt haben, kommt ja vom Apostel Paulus. Und die Menschen haben verstanden, hier geht es um Zusammenhänge, die uns in der Natur ganz selbstverständlich und geläufig sind. Und der Paulus schreibt, aber Leute, es sind nicht nur Zusammenhänge in der Natur, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Und da können wir das genauso übertragen. Und er leitet ja diesen Satzteil ein, der Mensch, was der Mensch sät, wird er ernten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Also praktisch, Leute, nehmt Gott mal ernst. Was in der Natürlichen, in der Natur gilt, gilt auch im Zwischenmenschlichen. Nehmt Gott ernst. Und ein anderes Wort, was bei mir anklingt, das, was Jesus selbst gesagt hat, was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und da sind wir in dem, wenn wir das alltagsbezogen denken, wenn ich nett, freundlich bin zu Menschen, ich segne, werden sie mir auch im Prinzip wieder so begegnen. Und wo ich unfreundlich bin zu Leuten, werde ich in der Regel auch Unfreundlichkeit ernten. Aber dieses Prinzip von Saat und Ernte hat noch eine übergreifende Bedeutung. Das hatten Sie ja gerade erwähnt. Manche ernten in ihrem Leben Dinge, wo sie sagen, wo kommt das her? Warum geschieht mir das? Und da ist eine große Unzufriedenheit. Und dieses Prinzip von Saat und Ernte hilft uns, hinzuschauen, wenn Menschen eben so im Leben nicht glücklich sind, unzufrieden sind, dann gibt es dazu Gründe in der Vergangenheit. Aber bevor wir auf die Vergangenheit kommen, denke ich, wäre es nochmal ganz gut, sich anzuschauen, was wir denn in der Gegenwart ernten und was hier auch von der Bibel, vom Neuen Testament her gemeint ist. Und dann sind wir beim Jesuswort, der sagt in Markus 7, 21 bis 22, aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, Neid, Überheblichkeit und Unvernunft. Also auch so, sag mal, recht harmlose Dinge wie Überheblichkeit und Unvernunft, die so alltäglich sind. Die Bibel sagt, oder hier sogar der Jesus, der Sohn Gottes, sagt, Leute, das kommt aus dem Herzen. Und damit habt ihr gegenwärtig zu tun, und da habt ihr Beziehungsprobleme, ihr habt Probleme mit euch selbst. Der Apostel Paulus greift das später auf, zum Beispiel im Brief an die Galater, wo ja auch dieses Saat- und Erntewort steht. Da spricht er von den Früchten des Geistes. Also was bringt ein Mensch hervor, der zu Gott gehört, wo der Heilige Geist wirkt, und den Früchten des Fleisches, oder man kann sagen der alten Natur. Und da nennt er im Galaterbrief in Kapitel 5, 19 bis 21 auch Dinge, die uns im Alltag begegnen. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen, Süchte. Also die ganze Palette, die uns im Alltag begegnet, und er sagt, guckt hin, wenn ihr diese Früchte seht in eurem Leben, wenn das eure Beziehungen bestimmt, wenn das dein Denken bestimmt, das sind Haltungen, die kommen aus dem Fleisch, Jesus sagt, aus dem Herzen. Ja, und dann ist die Frage, wenn das die Früchte sind, wie ist das denn hineingekommen ins Herz, durch welche Saat? Da sind ja Lebenszusammenhänge, auf die uns das Wort Gottes aufmerksam macht. Wir denken meistens, die anderen sind schuld, weil die so blöd sind, weil die so böse sind, weil die gemein sind. Die säen das und ich reagiere ja nur. Damit entschuldigen wir uns. Aber man könnte ja vielleicht auch anders reagieren. Und deshalb geht es darum, wenn du solche Dinge erlebst in deinem Leben, solche Gedanken, dann schau mal dein Leben an. Wo hat das angefangen? Wo kommt das her? Und das ist ganz interessant, wenn wir diesen Ansatz haben, machen ja auch die Psychologen, die Tiefenpsychologen, die nennen das nur anders, dann werden wir ganz gut fündig. Und wenn wir uns dem stellen, kann ganz schön was passieren im Leben von Menschen und sich zum Guten verändern.
Das ist ja immer die Frage, ne? Wir möchten ja auch bei allem gerne so einen gewissen Nährwert haben. Also was ich sehe, werde ich ernten. Sehe ich zum Beispiel auch Misstrauen, dann ernte ich oftmals Misstrauen. Sehe ich Vertrauen, dann ernte ich auch Vertrauen. Herr Lülling, vielleicht nochmal die Frage, warum halten Sie es auch für wichtig vom Prinzip, ich möchte auch sagen, von diesem geistlichen Gesetz Saat und Ernte, ja, zu wissen und sich da auch mit auseinanderzusetzen, da auch auf die Suche vielleicht zu gehen im eigenen Leben?
Ich denke, es ist einfach ein Stück Lebensweisheit, dass man solche Zusammenhänge versteht. Es ist für Christen, die ernsthaft in der Nachfolge Jesu stehen, wichtig zu verstehen, was ist in meinem Herzen drin? Lebt da der Heilige Geist? Regiert er? Ist Jesus der Herr? Habe ich eine Liebesbeziehung zum Vater im Himmel? Oder was bestimmt mein Herz? Und viele versuchen sich dann anzustrengen, fromm zu sein, gute Werke zu tun und sie reißen sich zusammen, was ja auch alles nicht verkehrt ist, aber das ist auf die Dauer ganz schön anstrengend. Und in der Bibel oder im Neuen Testament geht es ja nicht darum, dass wir uns jetzt noch mehr anstrengen müssen, als es schon die Juden damals taten, sondern Jesus ist ja gekommen, um uns zu erlösen, uns freizusetzen. Und wenn wir das, diese Erlösung, die Jesus uns anbietet, hineinnehmen in unser Leben und sagen, ich brauche Erlösung von diesen Gedanken, ich brauche Erlösung von diesen Haltungen. Mhm. Im Wesentlichen sind es ja Haltungen oder man kann sogar sagen, sündige Haltungen, die das Miteinander verderben, die mein Leben kaputt machen. Ich brauche Erlösung. Und wovon? Mhm. Und da kommt Gottes Wort hinein und zeigt diese Zusammenhänge auf und sagt dann, schau doch mal, wo hat das angefangen? Mhm. Sie hatten ganz am Anfang schon den Hinweis gegeben in der Kindheit. Wo kommt das her? Und denn das sind ja nur die Früchte. Das heißt, es sind in meinem Leben meine Reaktionen auf Dinge, die geschehen sind. Und viele Menschen wollen das nicht. Man weiß ja auch nicht, wo soll man hingucken. Und das lehren wir in unserer Ausbildung. Wie schauen wir denn das Leben an und wie entdecken wir zu einer bestimmten Frucht im Leben die Saat? Wo hat das angefangen? Wenn man das weiß, dann kann man da ansetzen und dann gibt es Veränderung. Und das ist toll, was dann passiert und was Menschen erleben können.
Und dann verändert sich unser Leben, dann bekommen wir ein neues Herz. Das ist der Titel Ihres Buches. Gott ja. will uns dieses neue Herz geben. Das ist auch die Überschrift unserer Reihe. Heute sprechen wir mit Ihnen, Dirk und Christa Lühling, über das Prinzip von Saat und Ernte und über Erlebnisse, über Begebenheiten, die unser Leben prägen, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Damit wir es noch mal besser fassen können, was können denn solche schlechten Früchte und Haltungen sein, bevor wir dann gleich auch mit Frau Lülling darüber sprechen, wie es zu diesen Früchten überhaupt kommt, über die Entstehung. Aber noch mal Herr Lülling kurz.
Ja, ich habe ja gerade vorgelesen, was die Bibel dazu sagt. Ich werde einfach als Überschrift nehmen, es sind allgemein Beziehungsprobleme, wo wir uns miteinander verhaken. In vielen Ehen, die scheitern, gibt es Beziehungsprobleme und das hat was mit der Vergangenheit zu tun, mit dem Aufwachsen. Oder wie ich denke über mich und über andere. Es sind Selbstwertprobleme. Es sind diese negativen Gedanken über das Leben generell, auch vielleicht diese Kritik oder negativen Gedanken in Bezug auf Gott. Und dann all das ganze Sündenregister, wo wir aktiv Dinge verkehrt machen. Wer sowas tut, hat was erlebt im Leben, was ihn dazu verleitet, solche Haltungen oder Taten zu tun. Ja, es hat immer einen Grund in der Vergangenheit. Und nicht nur in der Gegenwart, dass ich jetzt reagiere oder dass es so verführerisch ist oder sich anbietet, sondern die Beweggründe des Herzens kommen aus meiner Lebensgeschichte. Mhm. Und da müssen wir hingucken.
Und auf Ihre Lebensgeschichte haben Sie beide auch geschaut. Das ist schon etliche Jahrzehnte her, Frau Lühling, aber Sie waren damals schon auch Familienmama, Leiterin sozusagen einer Familie, Sie natürlich auch, Herr Lühling. Aber da sind Sie darauf aufmerksam geworden, auf Ihr Verhalten und wo Ihr Verhalten herkommt. Wie kommen diese Früchte, diese, wie es Ihr Mann bezeichnet hatte, Beziehungsprobleme, die ja auch hin bis zur Beziehung auch mit Gott gehen, wo wir uns verhaken könnten? Wie kommen diese Früchte hervor?
Ja, also diese Früchte, die sind nicht gleich da, aber die wachsen so langsam in unserem Leben. Und eigentlich hat das was mit enttäuschenden Erlebnissen zu tun, die wir hatten, oder Ungerechtigkeit, wenn wir uns sehr stark verletzt oder beschämt gefühlt haben oder tiefer Mangel war und Unverständnis. Das tut ja richtig weh. Und oftmals haben wir erlebt, dass da niemand drauf eingegangen ist. Wir konnten vielleicht kein Gespräch führen. Wir haben keine Entschuldigung gehört, keine Klärung. Und wenn sich dann so überhaupt nichts ändert, dann wären wir ganz schön hoffnungslos. Und vor allen Dingen, wenn gleiche Verletzungen in unserem Leben immer wieder passieren, dann werden wir sehr frustriert. Und eigentlich wird jeder Mensch dann ärgerlich. Ja, nicht nur frustriert, sondern auch ärgerlich. Und wir können sogar dann auch bitter darüber werden. Wir kennen ja dieses Wort, dass man bitterlich enttäuscht ist. Und oftmals ist das gar nicht erlaubt, dann so Ärger und Wut zu zeigen, weder in der Kindheit noch manchmal im Erwachsenenleben. Und wenn das dann nicht möglich ist und ich mit meinem Ärger allein bleibe und versuche, den runterzuschlucken, dann treffe ich aber meistens im Herzen so Verurteilungen. Und das nennt die Bibel, da entstehen dann so bittere Wurzeln. Und diese Verurteilungen, das geschieht einfach in Gedanken, das nehmen wir gar nicht bewusst wahr. Wir sind dann nur sehr sauer auf die Person, die uns das angetan hat. Ich richte sie, will vielleicht nie mehr mit ihr was zu tun haben, und treffe ganz verschiedene innere Entscheidungen aus meinem Ärger heraus. Und diese Wurzel der Bitterkeit, von der die Bibel dann spricht, die dann wächst, die wächst ja erstmal wie alle Wurzeln erstmal im Verborgenen, im Unbewussten. Oftmals können wir uns an so Erlebnisse gar nicht mehr erinnern. Und plötzlich sind wir mit so negativen Früchten später im Leben als Erwachsene konfrontiert und wir wissen gar nicht, warum wir eigentlich jetzt so ärgerlich sind oder warum uns irgendetwas so schrecklich wehtut. Und deswegen ist die Bitterkeit in unserem Herzen, sind nicht die Dinge, die uns angetan wurden, wo wir verletzt wurden, sondern es ist immer meine Reaktion auf Verletzungen. Und dann wachsen so die bitteren Wurzeln daraus. Das sind auch meine verdammenden Verurteilungen über Menschen, wo ich sie dann richte und anklage und eigentlich im Herzen ganz tief wütend bin und da drin gefangen bleibe. Vielmals haben wir gar nicht gelernt, das anzusprechen, geschweige denn den Ärger angemessen rauszulassen. Und meistens haben wir auch nicht gelernt, das zu vergeben. Und dann stockt das in unserem Herzen und wird immer größer. Also die bitteren Wurzeln oder das, was ich da an Verurteilungen getroffen habe, die werden dann im Umgang mit anderen dann sichtbar. Zum Beispiel in so du bist Botschaften und nie machst du und immer machst du nur. Oder eigentlich gehört auch dazu, dass man plötzlich ausrastet und schweigt oder dicht macht und Misstrauen, Zorn und Härte in sich dann spürt. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, dass Sie mit irgendwelchen Leuten zusammen waren. Eine Person erzählte wunderschön vom Urlaub, alle freuten sich mit und plötzlich wird es unangenehm. Alle schweigen betroffen, weil nämlich dann die Dame vielleicht gesagt hat, und dann hat mein Mann, typisch wie immer, das vergessen. Das sind so Aussprüche, die aus bitteren Verurteilungen und bitteren Wurzeln dann plötzlich in Gesprächen so ganz nebenbei mit einfließen. Und deswegen ist auch der Vers wichtig, dass wir aufpassen sollen in Hebräer 12, dass nicht irgendeine bittere Wurzel in uns wächst, ja, und die Früchte treibt, weil die nämlich die Menschen um uns herum mit verunreinigt. Jetzt denken nämlich alle vielleicht negativ über diesen Mann. Ja, das kenne ich auch. Mein Mann ist auch immer so vergesslich, ja. Oder vielleicht waren sie auch schon mal im Gottesdienst und danach gibt es immer so Grüppchenbildung. Und dann erzählt einer, naja, der Gottesdienst war ja ganz gut, aber der hatte schon wieder. Und dann kommt das schon wieder. Und da ist so eine Verurteilung drin, die kann ganz alt in mir sein. Die habe ich vielleicht auch gegen diesen Prediger entwickelt oder gegen jemand anders. Aber die kann unter Umständen auch noch tiefer liegen.
Damit
und die bitte
reden Sie weiter, Entschuldigung.
Ja, das ist okay, Sie können ruhig eine Frage stellen, oder ich kann auch noch ein Beispiel bringen, so
gerne,
aus dem Alltag, wie so eine Bitterkeit so ganz langsam wächst. Ich nehme mal was aus der Ehe. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihrem Mann schon mindestens 10-mal gesagt, wie er die Küche aufräumen soll abends, wenn er sich irgendein Brot noch geschmiert hat oder Essen warm gemacht hat, ja, und leider verändert sich da nichts. Und dann bin ich doch total enttäuscht. Und ich finde das auch ungerecht, wenn sowas immer wieder passiert. Und am Anfang, das erste Mal, dann sagt man vielleicht noch, hör mal, Schätzchen, du, da hast die Sachen liegen lassen gestern Abend. Würdest du das bitte noch aufräumen? Er guckt groß, ist ihm egal. Und dann passiert das Abend für Abend immer wieder. Und dann entsteht einfach Ärger. Und wenn man das immer und wieder sagt und es verändert sich nichts, dann wird der Ärger immer stärker und dann fängt man auf an, die Menschen, mit denen man zusammenlebt, zu verurteilen. Und dann entsteht so ein Satz in einem, nie räumt er auf. Warum kann der denn nie aufräumen? Ach, Männer räumen sowieso nie auf, kann vielleicht der nächste Gedanke sein. Ohne sich, vielleicht erinnert man sich auch noch unbewusst, ja, Papa hat sowieso auch nie aufgeräumt. Ja, Männer räumen sowieso nicht auf. Ja, Männer sind sowieso unordentlich und denken nur an sich. Ja, und das kann umgekehrt vom Mann über die Frau auch geschehen. Und da merkt man, wie man enttäuscht ist und ärgerlich. Man hat was gesagt, man versuchte das zu klären, es geschieht nichts. Und dann wachsen so bittere Wurzeln in uns durch unsere Verurteilungen, die wir im Herzen treffen. Das ist so normalerweise der Ablauf.
Damit wir das nochmal besser fassen können. Sie haben schon mal auch ja skizziert, was so bittere Wurzeln sein können und beziehungsweise dann so schlechte Früchte. Also man nimmt einfach alles überzogen wahr, habe ich es recht verstanden. Und unser Herz verhärtet sich dann, weil wir uns nicht gesehen fühlen.
Ja, natürlich. Ich habe dann so eine dunkle Brille auf. Mein Denken ist dann davon infiziert und auch meine Gefühle, weil ich ja auch innen drin ärgerlich, verurteilend und wütend bin. Und dann jede Kleinigkeit, die jetzt mein Partner macht, die sehe ich nur noch durch diese Brille der Bitterkeit. Ja, dass Männer sowieso unordentlich ist und dass er sowieso nie aufräumt und dass er sowieso nie Rücksicht auf mich nimmt. Und dann denke ich, ja, ich muss immer alles alleine machen. Und das kann natürlich irgendwann richtig explodieren in Wutausbrüchen und auch in heftigen Streit.
Und dann wird man auch selbst dann auch wieder zum Täter.
Ja, dann wird man wieder zum Täter. Mein Mann wollte noch was dazu sagen.
Ja, ich denke, wir müssen jetzt auf Ausgewogenheit achten, dass das nicht so rüberkommt, ja, die Frauen typisch, ne, die haben ja immer, sind immer unzufrieden, die sind bitter, aber wir Männer, wir sind ja souverän. Was meine Frau da gebracht hat, ist ja so eine typische Ehesituation und von der männlichen Seite gehört ja wahrscheinlich auch was dazu. Was so typische Geschichten sind von Jungs und Männern: Man hat Mama nie zufriedengestellt. Wenn man aufgeräumt hat, hat es nicht gereicht. Mama hatte immer noch was zu meckern, was zu korrigieren. Und Mama hatte Erwartungen, wie sich dieser junge Mann entwickeln soll. Sie wollte aus dem Jungen eine bessere Variante ihres Ehemannes machen, bei dem ja so viele Fehler sind. Also nimmt sie ihren Sohn in die Mangel und versucht, ihn zu einem tollen Kerl zu machen, indem sie viel an ihm rumkommandiert und ja, wie Mütter so sind. Aber bei Jungs kommt das gar nicht so gut an. Und so kann er in der Kindheit vielleicht diese bittere Wurzel ausgebildet haben, diesen Ärger. Nie kann ich es Mama recht machen. Immer hat sie was zu meckern. Ja, man geht Sonntag spielen, natürlich mit der guten Hose, und dann ist da Dreck dran. Und Mama sagt, wo warst du denn? Ja, er kommt begeistert nach Hause, ich habe gespielt. Aber guck mal, wie deine Hose aussieht. Also irgendwo ist Mama so der Spielverderber im Leben. Und das ist, prägt sich so ganz tief eine Sicht von Frauen, vor allen Dingen von der wichtigsten Frau in seinem Leben, was ja in der Kindheit die Mama ist. Und die nimmt er mit ins Leben hinein. Und wenn man dann verliebt ist, denkt man, also das Mädchen, was ich hier liebe, ist ganz anders als Mama. Ja, kann ja gut sein. Aber was nicht anders ist, sie hat ja auch Erwartungen, ganz praktische, an ihren Ehemann dann. Und vor allen Dingen, wenn noch ein Kind kommt. Manche Dinge werden erst aktiviert, wenn ein Kind da ist. Und man hat gemeinsam Verantwortung jetzt für das Kind und muss dann die Arbeit teilen und muss gucken, wie kommen wir im Alltag zurecht. Und dann kann es schon mal im Druck und in der Hektik passieren, dass diese Bitte, kannst du mal die Spülmaschine ausräumen, nicht so ganz freundlich rüberkommen, sondern ein bisschen mehr bestimmt. Und jetzt hört der Mann aber nicht mehr das als Bitte von seiner Frau, sondern als Befehl, als Aufforderung. Und ganz tief innen, im Unbewussten, ist das, ach, jetzt redet sie mit mir, wie Mama geredet hat. Ja, und dann reagiert so diese Kinderinnerung. Also so eigentlich nicht. Und dann reagiert man, wie man als Kind reagiert hat. Man verdrängt, man weicht aus, man vergisst. Und dann tut man es mal. Aber da haben wir ein anderes Phänomen, wenn unser Herz so von Bitterkeit geprägt ist, was dann dieser Ehemann in dem Fall mal tut, wenn er mal die Spülmaschine ausräumt, das wird nicht so zur Kenntnis genommen, dass bei der Frau sich was verändert. Oh, er hat ja die Spülmaschine ausgeräumt, er macht es ja auch mal. Und dass man das thematisiert, sondern man sieht immer das Negative, die negative Erwartung, die man in der Kindheit ausgebildet hat, wenn die bestätigt wird, das sieht man. Ja? Genau wie mein Vater, der hat auch nie. Und bei dem Mann genau wie meine Mutter, die hat auch nie. Der konnte ich auch nie was recht machen. Und an vielen Stellen ist man ja ganz anders. Aber diese Bitterkeit, diese kindliche Sicht vom Mann oder von dem wichtigen Mann in meinem Leben, von der wichtigen Frau in meinem Leben, diese kindliche Sicht, und weil da Dinge noch ungeklärt sind, das haut immer wieder rein in solchen Situationen, dass man dann richtig Ehekrach hat und sich zoffen kann. Und dann hat man Machtkämpfe. Und das ist bei ganz vielen Ehen, die Machtkämpfe haben, geht es eigentlich darum, dass da diese kindlichen Erinnerungen, man spricht auch vom inneren Kind, diese ja miteinander kämpfen. Wir haben ein Ehepaar in der Beratung, wenn die sich streiten, wir sagen, ihr seid wie im Kindergarten. Und die wissen das selbst, sagen, ja, wir machen, eigentlich ist das doch kindisch. Und da sind wir genau an der Ausgangssituation, dieses kindische Streiten von Erwachsenen, manchmal um Nichtigkeiten. John Gottman, der Eheberater ist, sagt, die Leute streiten sich oft nicht um wesentliche Dinge, sondern um die Fernbedienung. Wer darf die kontrollieren? Und da sagt er, und da fängt es an, dass dieser Streit zermürbend ist, und daran zerbrechen ihn.
Und das kann man auch auf Gruppen sicherlich übertragen. Das Prinzip von Saat und Ernte ist unser Thema. Erkenntnisse, die unser Leben prägen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Also ernte ich viel Liebe, ernte ich Vertrauen, dann werde ich auch Liebe und Vertrauen selbst ernten, ja, sähe ich viel Misstrauen, auch bis hin zu Lüge. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, heißt ja auch so ein Sprichwort. Lassen Sie uns das, was wir, diese Machtkämpfe, die finden ja nicht nur in der Ehe statt, weil da können wir jetzt auch weitergehen, ne? In Politik, Beruf, vielleicht bei uns Katholiken in den Pfarrgemeinderat, bei Ihnen in Gemeinderäte, in der Freikirche gibt's, haben die Gremien einfach andere Namen. Vielleicht, dass wir da noch kurz drüber sprechen, bevor wir auf Wege der Heilung kommen und auch dann nachher noch auch unsere Hörer einladen. Auch Sie können mitsprechen, liebe Zuhörer. Sicherlich haben Sie auch schon Erfahrungen gemacht in Bezug auf Saat und Ernte beziehungsweise Beobachtungen. Aber was können auch so typische Übertragungen in einer Gruppe sein, Herr Lülling?
In Gruppen haben wir immer, wiederholt sich oft, dass wir uns so einordnen, wie wir das früher in der Geschwisterfolge hatten. Welche Rolle habe ich da gespielt? Und in der Gruppe gucken wir, wer ist stärker, wer ist schwächer, mit wem kann ich gut, mit wem kann ich nicht gut. Und da kommen viele Dinge zum Tragen, was unter Geschwistern nicht geordnet worden ist. Und dass man sich entsprechend so fühlt und so verhält. Und gegenüber dem Gruppenleiter kommt auch wieder die Elternproblematik zum Tragen. Dem Gruppenleiter, dem Pfarrer, gegenüber dem Chef, gegenüber dem Abteilungsleiter. Wir reinszenieren Situationen von früher. Unbewusst ist das in der Hoffnung, sie zu lösen, aber meistens wird es nur schlimmer, weil wir das so nicht lösen können. Und dann hat man tatsächlich diese Machtkämpfe oder Neid, Eifersucht, was die Bibel sagt. Und wir wissen die Gründe nicht. Aber es sind die ungeklärten Beziehungen, die Enttäuschungen aus der Kindheit, die hier reinszeniert werden. Da spricht man auch von Übertragungen. Übertragung heißt, ich habe einen Konflikt in der Gegenwart, den ich lösen will, aber eigentlich habe ich einen tieferen Konflikt in der Vergangenheit, den ich nicht gelöst habe. Und deshalb kann man viele Konflikte nicht lösen, weil die andere Person hat so eine innere Kinderinnerung und nicht erledigt und ich habe was Unerledigtes. Und da findet man keine Lösung. Und das gibt dann tiefe Probleme. Aber wenn es möglich ist, würde ich gerne noch zwei konkrete Beispiele erzählen, damit es anschaulich wird. Gerade das Beispiel, was wir gehabt hatten, war ja sehr pauschal und sehr allgemein. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hatten wir einen Bekannten und der hat eine Geschichte aus seiner Ehe erzählt. Er hat gesagt, ich habe meiner Frau zum Geburtstag einen Laptop geschenkt und sie hat sich riesig gefreut. Und dann hat er so als praktisch denkender Mann gesagt, ach ja, toll, ne? Und den kann ich dann sicher auch mal mitbenutzen. In dem Moment stürzte die Frau ab. Sie reagierte total sauer, war fürchterlich enttäuscht und hat sich von ihm richtig abgewandt. Und er stand da und hat gesagt, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich schenke ihr was Tolles, sie freut sich und dann sage ich, ich kann den auch mal mitbenutzen. Und sie ist total frustriert und sauer. Und dann haben sie darüber gesprochen und dann kam bei der Frau die Erinnerung, dann hat sie über sich reflektiert, das ist, war ja ihre Frucht, so zu reagieren. Und dann kam das, sie war die älteste Schwester, soweit ich weiß, als Kind musste sie alles, was ihr gehörte, mit den Brüdern teilen. Und wenn sie nicht teilen wollte, haben die Eltern Druck gemacht und sie sagt, dann gab es sogar Schläge. Also sie hatte kein Privileg, als Mädchen etwas für sich zu haben, sondern, hey, teil das mit deinen Brüdern, teil das mit deinen Brüdern. Und das war natürlich eine heftige Erfahrung und darüber war sie bitter geworden, enttäuscht. Und dann hatte sie in dieser Enttäuschung eine Entscheidung getroffen und das ist das Entscheidende. Und was entscheiden wir dann? Zu welcher Lebenssicht? Und ihre Lebenssicht war, nie darf ich etwas Schönes für mich alleine haben. Wenn mir etwas gehört und gefällt, muss ich es mit einem Mann teilen. Und das war ihre Bitterkeit, diese Entscheidung, das so zu sehen. Das hatte sie vergessen, Aber durch dieses Laptop-Geschenk wurde das auf einmal aktiviert. Und sie reagierte dann nicht als erwachsene Person, die sagen konnte, oh Mensch, kannst du gerne haben. Ja, Hauptsache ich bestimme drüber. Sondern sie reagierte in ihrer tiefen, tiefen Enttäuschung, was sie nicht verarbeitet hatte in der Kindheit. Und das ist so eine typische bittere Wurzel, die sich dann auswirkt. Also es stecken so Sätze hinter, wie bei ihr, nie darf ich was Schönes für mich alleine haben. Ja, oder wenn mir was gehört, muss ich es mit einem Mann teilen. Und er kriegte den ganzen Frust ab. Oder ich überlege gerade, ich habe hier noch ein paar Beispiele. Haben wir noch Zeit dafür?
Wir haben noch eine halbe Stunde, wo wir gleich auch mit den Hörern sprechen wollen. Und wir wollen nachher ja auch noch über die Frage sprechen, wo die Heilung anfängt. Aber an Beispielen, da fühlt man sich eigentlich immer, dass man so das Gefühl hat, ja, da sehe ich mich drinnen. Solche Situationen kenne ich auch in meinem Leben.
Mhm. Ja, gut. Also was mir immer wieder begegnet, so eine Situation habe ich vor Augen, wenn Männer in die Beratung kommen, beschweren sich über ihre Frauen, was denn die alles verkehrt machen. Und so hatte ich mal einen Mann und dann gebe ich auf die Aufgabe, dann schreib doch mal deine ganzen Klagen und Anklagen gegen deine Frau auf. Und dann kam der 2 Wochen später wieder zur Beratung und sagte, ja, habe ich gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, der hat dann so 5 Sätze geschrieben. Der kam mit 3 Seiten Schreibmaschine. Habe ich tief Luft geholt, dann habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich gesehen, manches ist ähnlich, wiederholt sich. Und er hatte eine heftige Anklageschrift und ich kannte seine Frau. Und ich habe gedacht, so ein fürchterlicher Drache ist das doch gar nicht. Was ist denn da los? Und dann wusste ich aber aus seiner Geschichte, die er mir erzählt hatte, dass er Probleme hatte mit seiner Mutter, die alleinerziehend war oder irgendwas war, der Vater war nicht so präsent und die hat ihn auf den Thron gehoben und er musste für sie der Sonnenschein sein und er musste für sie die Lebenserfüllung sein, weil der Vater irgendwie nicht präsent war. Und diesen Druck, der durch die Mutter auf ihn kam, was er sein sollte als Kind, da war er total überfordert. So, das war der Hintergrund. Jetzt Beratungssituation. Ich sage, setz dich mal dahin. Und dann hier gegenüber ist der andere Stuhl. Jetzt, du hast diese ganzen Anklagen gegen deine Frau. Jetzt stell dir mal vor, da auf dem Stuhl wird deine Mutter sitzen. Lies das doch mal vor. Ja, wieso ist das gegen meine Frau? Na, ich sage, stell dir mal vor, was du jetzt vorliest hier. Da wird deine Mutter sitzen. Was wird die denn dazu sagen? Und dann fing er an, so Punkt für Punkt zu lesen und nach 4, 5 Punkten sagte er auf einmal, da kam er richtig in Fahrt, stimmt, das merke ich, das habe ich alles gegen meine Mutter. Und dann konnte ich mit ihm drüber sprechen und sagen, ja, das ist deine Kindheitserfahrung, deine innere Bitterkeit und eigentlich hast du mit deiner Mutter Rechnungen offen und du versuchst diese offenen Rechnungen jetzt, dass deine Frau die begleichen soll, aber eigentlich musst du dir deine Mutterbeziehung angucken, wenn du mit deiner Frau Frieden finden willst. Und dann konnten wir das machen. Das ist so typisch. Immer wieder in der Beratung solche Situationen. Oft kommen wir hin eben über die Anklageschrift, dass man merkt, wer sitzt eigentlich auf der Anklagebank.
Ein neues Herz will ich euch geben in der Lebenshilfe. Hier bei Radio Horeb sind die christlichen Lebensberater, Buchautoren Dirk und Christa Lühling zu Gast. Wir sprechen über das Prinzip von Saat und Ernte und Erlebnisse, die unser Leben prägen. Erlebnisse, die wir vielleicht ganz anders wahrgenommen haben und erzählen würden, als wir, wenn wir sie reflektieren, dann doch im Nachhinein nochmal beurteilen würden, wo uns Dinge bewusst werden, wie wir uns heute verhalten, wo vielleicht auch Übertragungen stattfinden in Lebenssituationen hinein, wo wir sagen, ach, das ist eigentlich ein ganz altes Denken, was sich gebildet hat, schon in meiner Kinder- und Jugendzeit. Gleich wollen wir noch darüber sprechen, wie wir da ein Stück weit herauskommen, aber wir wollen auch mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor der Musik sage ich Ihnen schon einmal die Rufnummer, das ist die 089 517-008-008. Das ist die Nummer, unter der Sie jetzt auch mit meinen Gästen sprechen können. Vielleicht haben Sie da auch Erfahrungen gemacht, ist das ein oder andere. Wir haben jetzt viel über Ehesituation gesprochen, aber das kann man auch gut übertragen auf Beziehungen mit Freunden, Bekannten in der Pfarrei, in der Gemeinde. Genau. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008 und die Rufnummer finden Sie auch auf unserem Programm Faltblatt, die Hörertelefonnummer. Gleich geht's weiter in der Lebenshilfe. Bleiben Sie dran. Was der Mensch sät, das wird er ernten. So lesen wir es im Brief an die Galater. Man könnte auch sagen, das, was ich hineinlege in meine Mitmenschen, habe ich Vertrauen in sie, dann ernte ich auch Vertrauen mir gegenüber zurück. Bin ich ein ängstlicher Mensch, habe Misstrauen auch meinen Mitmenschen gegenüber, dann schlägt mir auch oftmals Misstrauen auch entgegen und Enttäuschungen im Leben sind dann oftmals vorprogrammiert und Anklagen. Und wie wir eben gehört haben, ist es so, dass manche Anklage, die wir anderen Menschen entgegenbringen, was wir in ihnen sehen, manchmal der Adressat vielleicht die Menschen sind, mit denen wir in den ersten Lebensjahren durch unsere Leben gegangen sind, unsere Eltern, Vater, Mutter, vielleicht auch Geschwister. Nun, Herr Lühling, ist ja die Frage, wie komme ich so aus diesem Kreislauf auch heraus, aus diesem Kreislauf von der Saat und der Ernte, dass ich bitteren Samen vielleicht auch wieder aussehe und auch schlechte Früchte in meinem Leben ernte oder in meinem Leben etwas Ungutes hineingesät wurde oder wo ich eben etwas Ungutes, was mir nicht gut tut im Leben, was mich immer wieder hemmt, wo ich auch als Christ vielleicht auch mit meinem Seelsorger immer wieder sprechen muss, auch in die Beichte gehen muss, was mich dann auch trennt von Gott. Wo fängt Heilung an?
Dass ich genauer hingucke und sehe, was ich hier mache, ist nicht fair. Was ich hier in der Gegenwart mache, hat was mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit zu tun. Das ist das allererste, diesen Zusammenhang zuzulassen, mal so zu denken und sich einzugestehen. Und dann hinzugucken und das nachzuverfolgen, die Linie, die ich gerade aufgezeigt habe. Oft, das ist der Job von Lebensberatern, die helfen, das aufzudecken. Das muss, weil man oft betriebsblind ist für sich. Man hat ja für sich immer Entschuldigungen und sagt, ja, aber das ist so verständlich, dass das so ist. Und für sich selbst entschuldigt man diese Dinge. Und da braucht man eine neutrale Person, die außen ist und hilft, das aufzudecken. Das ist also eine große Hilfe und das würde ich bei jedem empfehlen, dass es so anfängt. Bei jedem Konflikt, den ich in der Gegenwart habe, der tiefer ist und auf Dauer ist und immer wiederkehrt, auch in der Ehe, ist unser Rat, schau mal hin, woher kennst du das? Woher kennst du diese Gefühle, die dann kommen? Und das hat was mit deiner Geschichte zu tun. Und dann hast du einen Anhaltspunkt, wie du dann Schritte weitergehen kannst. Mhm. Ja, und da macht meine Frau gute Erfahrungen mit. Die macht ja mehr Beratung als ich. Dann die Leute da weiterzuleiten.
Mhm. Genau, was kann ich tun, Frau Lühling, wenn ich merke jetzt, ich bin betroffen?
Ja, wenn man diese Einsicht schon hat, hat man eigentlich schon den ersten großen Schritt getan, dass man hinschauen will, wo bin ich denn bitter geworden? Zunächst einmal sage ich allen, ja, ist ja natürlich aufgrund dessen, was dir passiert ist, ist das ganz normal, dass du dich jetzt ärgerst und so Verurteilungen getroffen hast. Aber wichtig ist, dass wir den Ratsuchenden erstmal Raum geben, über diesen Ärger und über diese Bitterkeit zu reden. Das ist interessant, dass der Hiob auch so angefangen hat und hat gesagt, ich will reden von der Bitterkeit meines Herzens. Und das ist immer der erste Schritt, dass wir das erstmal rauslassen. Und das darf auch erstmal sein. Denn wir haben ja ganz viel Wut und Ärger untergeschluckt. Und deswegen ist die bittere Wurzel gewachsen. Und jetzt müssen wir uns erstmal angucken, was da gewachsen ist. Und deswegen führe ich die Ratsuchenden dahin, so konkret wie möglich den Ärger zu benennen, auch wo man die anderen verurteilt hat. Aber auch, ich darf sagen, was mich ganz tief verletzt hat und warum ich so wütend geworden bin. Und ich sage immer, das bleibt jetzt hier in meinem Beratungsraum. Und hier darf alles gesagt werden, was einmal gesagt werden muss. Man muss sich ja auch irgendwann mal Luft machen. Und da haben wir eigentlich auch ein gutes Beispiel bei der Hanna, die keine Kinder kriegte. Und irgendwann kam die ja mit ihrer Bitterkeit in den Tempel und weinte vor dem Herrn. Und da wird beschrieben, und sie schüttete ihr Herz aus. Aber eigentlich heißt das da, sie hat ihr Herz leer gemacht. Und das ist so ein ganz wichtiger Prozess, dass wir auch alte Bitterkeit und alte Wut und alten Ärger mal nennen dürfen, auch den jetzigen heute. Ja, und dann kann man eigentlich dann Schritte gehen, wenn das mal raus ist, wenn unser Herz so ein Stück leer ist. Das war ja ganz interessant bei der Hanna. Dann kriegte sie ja die Prophetie, sie wurde ruhig und sie hat ja dann noch ein Kind gekriegt. Sie konnte dann auch wieder Gott vertrauen. Und das geschieht auch in unserem Leben. Wenn das erstmal raus ist, dann kann ich vielleicht anfangen, den Menschen zu vergeben, die mir so Böses getan hat. Denn dann wird die bittere Wurzel abgekappt, wenn ich vergebe. Aber oftmals können wir gar nicht so gut vergeben, weil wir noch so stark in diesem Ärger und in der Wut gefangen sind. Ja, und wenn ich vergebe, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass ich alles los bin, vor allen Dingen nicht meine schlechten Früchte, sondern wenn ich vergebe, bedeutet das in dem Fall, dass ich den anderen aus meiner bitteren Sicht, aus meiner Verurteilung erstmal nur loslasse. Ich sage dann, ich habe jetzt nichts mehr gegen dich. Und das ist schon ein ganz heftiger Schritt. Mhm. Oftmals brauchen wir auch erst das Erleben, dass jemand Verständnis hatte für mich, weil mir das ja am Anfang, der Schmerz, das tut ja ganz schön weh. Manche brauchen auch erst Trost, damit sie überhaupt dahin kommen können, diese Vergebung dann auszusprechen und die eigene Verbitterung dann auch gegen jemanden loszulassen. Mhm. So, das ist so dann der erste Prozess, ne? Und das andere ist, dass ich mich dem stelle, wo bin ich denn in dem Ganzen schuldig geworden? Im Heute, vielleicht auch früher gegen meine Eltern oder auch jetzt meinetwegen gegen den Pastor, gegen den Ehemann, auch gegen meine Kinder kann ich ja schuldig geworden sein. Und dass ich mich dann dem stelle, wo ich mich daneben benommen habe und wo ich genau das getan habe, was ich eigentlich verurteilt habe. Und das war für mich so ein wichtiger Prozess. Ich hatte gar nicht erkannt, wie stark ich meinen Vater für seine Härte verurteilt habe. Und ich wollte nie so sein wie er. Das ist so ein ganz simples Beispiel. Aber viele sagen, ja, ich wollte alles anders machen als meine Eltern. Und wenn sie dann selber Kinder haben, dann macht man es doch so. Weil man durch diese Verurteilung gefangen ist in dem gleichen Verhalten. Ja, und da musste ich Buße tun, da wo ich zu hart war zu meinen Kindern oder wo ich meinen Mann mit zu vielen Du-Botschaften und Kritik bombardiert hatte. Da habe ich ihn um Vergebung gebeten. Und deswegen gehört das zum Heilwerden zusammen. Dies erkennen, mein Herz auch schütten. Ich brauche wirklich diesen Raum. Ich brauche auch Verständnis und Trost, dass das schwer war. Und ich muss auch die Verantwortung jetzt für meine eigene Haltung übernehmen. Und das ist der schwerere Teil. Das ist das Allerschwerste. Da wirklich zu bekennen und Gott und die Menschen um Vergebung zu bitten. Und weil wir ja jeden Tag immer wieder irgendwo ärgerlich werden, sagt Jesus ja auch, vergib 7 mal 70 Mal. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass es wichtig ist, dass wir jeden Tag eigentlich Ärgerhygiene brauchen. Vielleicht abends einfach mal fragen, so, wo habe ich mich denn heute wieder geärgert? Und wo habe ich das eigentlich nicht angesprochen und nicht geklärt? Und jetzt merke ich schon wieder, dass ich innerlich bitter werde und ärgerlich. Und je mehr wir eigentlich in diesem Verhalten stecken bleiben, dass wir den Ärger, den wir spüren, nicht klären oder nachfragen, wie hast du das denn gemeint? Das wäre ja schon ein großer Schritt, dass wir nicht mehr übertragen, wenn jemand vielleicht irgendwas gesagt hat, was mich an meinen Vater erinnert oder an meinen Bruder und ich merke, dass ich krieg Groll und Ärger. Und dann kann ich ja nachfragen. Du hast das gerade gesagt, wie soll ich das verstehen? Und dann mache ich den anderen nicht schlecht, sondern ich kann gleich etwas klären. Da können Missverständnisse und auch tiefe Bitterkeit ausgeräumt werden, gleich zu Beginn. Und das ist unsere Chance. Und wir versuchen das unseren Leuten, mit denen wir Beratung machen, beizubringen. Nicht immer wieder stecken zu bleiben, sondern immer wieder das Herz zu reinigen.
Und dass uns das bewusst wird, die Ärgerhygiene und besonders, wenn uns etwas ärgert, ist ja ein Wegweiser auch und dass wir diesem Wegweiser einfach nachgehen, schon mit einer ersten Frage. Frau Büttner aus Hartmannsdorf, danke für Ihre Geduld. Grüß Gott, guten Morgen hier in der Lebenshilfe. Ein neues Herz will ich euch geben. Wir sprechen über das Prinzip von Saat und Ernte und Erlebnisse, die unser Leben prägen. Guten Morgen an Sie. Hallo.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Bin auch ganz schön aufgeregt. Und zwar folgendes. Ich habe, Entschuldigung, es ist ein bisschen emotional. Wir haben einen kleinen Junge, der liegt mir sehr am Herzen. Der lebt aber im Heim, im Kinderheim und ist getrennt von seinen Geschwistern. Und ich frage mich halt, wenn wir als normale Menschen, die in einer Familie, in einer intakten Familie aufwachsen, schon mit solchen Problemen zu kämpfen haben in unseren Ehen und in unseren, sag ich mal, Familien, wie so ein Leben von so einem kleinen Kind dann weitergeht. Und es ist so, dass ich versuchen will, ab nächste Woche stundenweise auch in meinem Kinderheim mitzuhelfen und da einfach da zu sein, weil mir es einfach wichtig ist, den Kindern die Liebe von Jesus nahezubringen. Aber die Frage ist, wie gehen die Kinder dann mit solchen Verletzungen um oder kann man da irgendwas denen mit auf den Weg geben?
Damit wir es noch mal besser einschätzen können, wie alt ist denn Ihr Junge, das ist Ihr leibliches Kind?
Nein, ich habe 2 eigene Kinder, eine 6-jährige Tochter und einen 2-jährigen Sohn. Und bei meiner 6-jährigen Tochter ist jetzt ein kleiner Junge mit in die Klasse gekommen, der im Heim wohnt.
Jetzt habe ich es verstanden. Gut, ja.
Genau, und den hatten wir jetzt schon 2-mal bei uns. Und ich habe schon angestrebt, ihn jetzt wieder mal zum Spielen zu holen, einfach, dass er auch den Kontakt hat. Genau. Aber es ist halt die Frage, wie man mit so einer Situation umgeht oder ob wir da konkret was machen können. Einfach aus der Liebe heraus dem Nächsten gegenüber.
Ja, vielen Dank jetzt auch für diese Frage. Bitte schön, Herr oder Frau Löhling.
Also das finde ich erstmal ganz beeindruckend, dass Sie so ein Herz haben für so ein Kind, das im Heim ist und dass Sie so offen sind, das auch zu sich nach Hause einzuladen. Was Sie machen können dadurch ist, dass das Kind schon eine andere Familie kennenlernt und Gedanken an eine gute Familie mit in sein Leben nimmt. Und das ist schon etwas Besonderes. Und Sie können den Jungen segnen und ihm jeden Tag irgendwas Gutes, wenn er bei Ihnen ist, sagen. Denn die Kinder leben jetzt und kriegen ein gesundes Selbstwert von der Wertschätzung. Wenn Sie Liebe geben, kann das all den Kummer auch ein Stück mit überlagern oder kriegt es noch einen anderen Baustein in das Leben eingebaut. Da sind doch Menschen, die mich annehmen und lieben. Nicht nur, dass ich weggeschoben werde, sondern wenn die sich später erinnern, die Kinder, das merke ich auch immer in der Beratung, dann erinnern sie sich an die Menschen, wo sie dann doch Liebe und Annahme und Wertschätzung bekommen haben. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, damit Kinder, die so haltlos geworden sind oder weggegeben worden sind, nicht in diesem Gedanken, niemand will mich und ich bin abgelehnt, stecken bleiben. Das ist ganz toll. Machen Sie einfach weiter.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, wirklich toll.
Kraft und Segen auch für Ihre Familie und öffnen Sie Ihr Herz, Herr, für den Ruf Gottes. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Frau Theobald ist die nächste Hörerin aus Emmering.
Ja.
Bei München. Hallo.
Genau, grüß Gott zusammen. Und ja, ich wollte es eigentlich anonym machen, aber das macht jetzt nichts. Ja, ich möchte jetzt eigentlich, wir haben auch so einen speziellen Fall, beziehungsweise unsere ganze Familie ist darin verwoben. Mein Mann hat da ein großes Paket und ich auch. Und ich möchte eigentlich Jesus Christus jetzt die Ehre geben und auch die Menschen, auch die Dame, die vorhin so angerührt war, vorher vor mir am Telefon. Ja, man kann all dieses Leid, man kann viel machen, auch wenn man selber verletzt ist und wenn Jesus in das Leben desjenigen kommt, dann auch nicht erwarten, dass man übermorgen oder in einem Jahr schon ein neuer gesunder Mensch ist. Ich wollte sagen, dass das eine Weile dauern kann, je nach Persönlichkeit und wie Gott das gerne auch hätte. Ja, und dass wir dranbleiben sollen, auch im Gebet für unsere Kinder, Enkelkinder, Schwiegerkinder, für Ehemann und Ehefrau zu beten und viele Heilungsexerzitien zu machen und viele Tränentäler durch Meere, will ich gleich sagen. Also bei mir waren es Tränenmeere, ja, die man durchschwimmen muss, weil die Frau das ja auch ganz anders mit Verletzungen umgeht, wie mein Mann oder wie ein Mann. Ja, das wollte ich jetzt noch sagen, dass also unser Herr Jesus Christus der ist und natürlich wie Sie, die jetzt im Studio das tolle, den tollen Vortrag haben und Menschen auch dazu helfen und aber verändern auch. Ganz tief ist die Einsicht und die liebende, ja, der liebende Gott, der liebende Blick von Gott. Ja, weil sonst, wenn er nicht in mein Leben gekommen wäre, dann wäre es hier ganz düster. Mhm. Ja, das wollte ich sagen. Ich bedanke mich und einen schönen Tag und danke für Ihren Vortrag.
Dankeschön für deinen Anruf. Ade, ciao. Und etwas, was ja auch die Wurzel oder auch eine Auswirkung ist von vielem, das ist, dass wir Menschen durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, einfach eine tiefe Einsamkeit in uns spüren, ein Getrenntsein von Gott, von der Quelle der Liebe. Und wenn wir uns von der Quelle der Liebe entfernen, dann fällt es uns auch schwer, den Liebesstrom, also in Beziehung auch zu stehen zu unseren Mitmenschen. Und dann kommen bittere Früchte, schlechte Früchte zu tragen, die aussehen wie eine Eifersucht, die aussehen wie ein Neid, die aussehen wie eine Missgunst. Aber die Wurzel von allem sein kann sein, ein ganz tiefes sich allein fühlen, eine ganz tiefe Einsamkeit. Und auch, ja, auch Gott gegenüber, weil viele Menschen das, und das kennen Sie sicherlich auch aus Ihrer Gebetsseelsorge, sagen dann, wenn Sie sagen, ja, wende dich doch an Gott, die Verheißungen, sie werden wahr. Wir kennen viele Menschen, die auch diese Erfahrung gemacht haben, aber dann werden Menschen sagen, ja, aber auch die Gottesbeziehung, da ist wieder dieses Tal der Tränen gewesen, wie Frau Theobald das angesprochen hat. Vielleicht dazu noch ein Wort zu dem Weg.
Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, was Sie meinen jetzt zu dem Weg. Eigentlich das, was die Dame gerade gesagt hat, können wir bestätigen. Mhm. Und das ist ja auch unsere Hoffnung, deshalb sagen wir auch Gebetsseelsorge, dass wir Menschen, die da tiefe Nöte haben, die nie Trost gekriegt haben, wirklich zum Vater im Himmel bringen. Und die können innerlich erleben, dass Gott auch schwere Wunden, schwere Nöte, dass er Trost gibt und dass dann etwas zur Heilung kommt. Und und dann hat man ein neues Lebensfundament. Da, wo das Lebensfundament im Elternhaus oder in der Geschichte durch irgendwas angeknackst ist, Gott stellt wieder her. Und das ist unsere Hoffnung. Und deshalb sind wir in diesem Dienst. Weil es geht nicht nur um menschliche Dinge. Was wir gesagt haben, ist das, was wir tun können. Aber dann kommt immer noch die Dimension dazu, was Gott dann tut. Und das ist überraschend und manchmal auch gewaltig und sehr, sehr tief. Und das gibt uns Hoffnung. Ja, ich glaube, meine Frau will noch was dazu sagen.
Ja, und ich habe persönlich erlebt, wo ich tief der Vaterliebe Gottes begegnet bin. Die Dame sagte gerade, dass Gott uns mit seinen liebenden Augen anschaut. Und wenn man das erlebt hat, dann merkt man, dass aller Groll und Bitterkeit, die man vielleicht auch gegen Gott aufgebaut hat, warum er all das Leid oder all das Unglück oder da sind ja auch manchmal Umstände, die so schlimm waren, zugelassen hat. Wenn das geschehen kann, dann wird unser Herz auch wieder frei für Gott, wenn wir dann seiner Liebe begegnen. Und ich habe das erlebt, wie damals der Gründer unserer Arbeit, das war der Papa Don, der hat mir die Vaterliebe Gottes offenbart. Und seitdem ist mein Herz wieder offen oder wurde offen für Gott. Und ich konnte seine Liebe in mein Herz lassen und konnte dadurch meinem Vater vergeben, all die Härte, die ich bei ihm erlebt habe. Und dieses Erlebnis möchte ich nicht missen. Gott hat mir echt erst seine Hand entgegengestreckt, hat mir seine Liebe offenbart und dann konnte ich all die Bitterkeit loslassen. Und da bin ich sehr dankbar.
Strecken wir uns aus nach der Vaterliebe Gottes, dem guten Hirten, der da ist für seine Kinder. Wer Jesus kennt, der kennt den Vater und der erkennt den Vater. Ein neues Herz will ich euch geben, so spricht es uns auch Jesus zu. Er will unser Leben verändern. In der nächsten Sendung, in 4 Wochen ungefähr, am 18. Dezember, sprechen wir über das Thema Eltern achten und ehren. Und darüber, ja, über die guten Lebensfrüchte, wie wir dahin kommen, sie zu ernten, wie wir dahin kommen, hindurchzugehen durch die Einsamkeitstäler, durch die Täler der Not, durch die Täler der Tränen, der heilenden Tränen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Dirk und Christa Löhling. Bis zur nächsten Sendung. Alles Gute.
Auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
Okay.
Grundlage jetzt auch für diese Sendung, das ist das Buch des Ehepaar Löhlings. Und zwar Ein neues Herz will ich euch geben, erschienen im Asaf Verlag. Aber auch das Seminar, auch Frau, die letzte Hörerin hat es angesprochen, dass sie viele Heilungsseminare auch besucht hat, auch wo Menschen mit einem ein Stück Weg des Heilens gehen, so wie wir das auch in der Lebenshilfe tun möchten, um ihnen zu zeigen, sie sind nicht alleine. Wir gehen auch mit ihnen durch die Einsamkeitstäler. Und zwar bietet das Team F mehrmals jährlich an verschiedenen Orten Deutschlands das Seminar Versöhnt Leben, Beziehung klären an. Das gibt es in 2 Teilen und die Übersicht dazu, die finden Sie auf der Homepage vom Team F. Den Link stellen wir auf unsere Homepage auf www.horeb.org oder der Radio Horeb Hörerservice hilft Ihnen auch gerne weiter, wenn Sie nicht wissen, wo in Ihrer Region vielleicht ein Seminar stattfindet oder wie Sie Kontakt mit dem Team F aufnehmen können, um dort nachzufragen. Der Hörerservice von Radio Horeb hat die Rufnummer 08328 921 110. Ein Dienst, der Hörerservice, den wir für Sie zur Verfügung stellen und ein Dienst, den Sie durch Ihre Spende auch ermöglichen. Auch das gesamte Radio Horeb lebt davon, dass die Hörer das Radio finanzieren. Wir bekommen keinerlei Spendengelder. Vergelt's Gott für Ihr Gebet, für all Ihr Wohlwollen und auch Ihre Spenden. Die heutige Lebenshilfe wird heute Abend wiederholt um 23 Uhr. Oder gehen Sie doch in unsere Mediathek und nehmen unser Podcast-Angebot in Anspruch, www.horeb.org. Und wenn Sie mögen, können Sie sich auch eine Audio-CD bestellen. Der CD-Dienst nimmt gerne Ihre Bestellung entgegen. Die Rufnummer finden Sie auf unserem Programmfaltblatt. Gesund ernähren, Sinn und Unsinn von Vitamintabletten. Das ist das Thema morgen in der Lebenshilfe mit dem Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett. Damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute, Ihre Sabine Böhler.